Hypnose to go, dein Podcast, um vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer zu werden. Mein Name ist Simone Kriebs, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Expertin für das menschliche Unterbewusste. Heute erwartet dich im Podcast ein ganz, ganz wundervoller Gast, nämlich der Lukas Klaschinski. Er ist Psychologe und veröffentlicht am 1.2., also ganz, ganz bald, sein Buch, und zwar Fühl dich ganz. Es geht um den Umgang mit deinen Gefühlen, darum, warum Gefühle so wichtig sind für unser Leben, dass sich in unserem Leben eigentlich alles um Gefühle dreht. Wir sprechen in diesem Interview darüber, warum es uns vielleicht oder vielen von uns schwerfällt, mit unangenehmen Gefühlen umzugehen, welche Strategien du machen kannst, um eine bessere Annahme deiner Gefühle zu machen. Und du bekommst auch ein paar persönliche Einblicke in Lukas oder zu Lukas, was ihn beschäftigt hat, ist. Lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören, bleib dran, und ich freue mich natürlich, wenn du uns eine 5-Sterne-Bewertung schreibst oder aber dieses Interview auch teilst mit Menschen, für die es interessant sein könnte. Und bleib auf jeden Fall dran, denn es gibt auch noch was zu gewinnen. Und bevor es jetzt losgeht, möchte ich dich nochmal auf das Retreat hinweisen, harmonische Beziehungen leben, das vom 13. bis 20. Juli auf Mallorca stattfindet, wo wir zusammen mit einer ganz kleinen Gruppe eine Woche an deinen persönlichen Themen arbeiten, daran arbeiten, wie du ins Fühlen kommst, daran arbeiten, wie du deine Gefühle besser verstehen kannst, annehmen kannst, wie du die Beziehung zu dir liebevoller gestalten kannst und so natürlich auch die Beziehung im Außen anders gestaltet werden, weil eine Beziehung zu anderen hängt ganz, ganz stark mit der Beziehung zu uns selbst zusammen. Wenn dich das interessiert, im Januar haben wir noch den Frühbucherrabatt, also du kriegst eine Sonderaktion, du hast einen Einzelzimmerpreis und zahlst nur den Doppelzimmerpreis, du kannst dabei also richtig sparen. Schau mal unten in den Shownotes. Nun wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß bei dem Interview und ich freue mich, falls wir uns auf Mallorca persönlich kennenlernen. Hallo Lukas, schön, dass du da bist. Herzlichen Dank, dass ich dich hier in meinem Podcast begrüßen darf zu einem ganz, ganz spannenden aktuellen Thema, was meine Hörerinnen und Hörer auf jeden Fall interessiert, nämlich es geht um das Thema Gefühle. Lieber Lukas, magst du dich mal vorstellen, wer du bist, falls man dich noch nicht kennt?
Ja, ich bin auf jeden Fall Psychologe. Ich bin Autor. Ich frage mich immer, wo soll ich anfangen? Ich bin Moderator. Ich mache relativ viele Sachen, aber vor allem ist mir eins wichtig, die Psychologie zugänglich zu machen, weil ich finde, das ist ein Feld, das beschäftigt uns eigentlich jeden Tag, zu jeder Sekunde in unserem Leben. Aber es ist gar nicht so populär manchmal, wo ich mich frage, so, was gibt es eigentlich Spannenderes? Und das ist eigentlich das, was ich versuche beruflich in die Welt zu bringen. Menschen und natürlich auch immer mir selber auf dem Weg, Dinge an die Hand zu geben, wie sie das Leben so gestalten können, wie sie das möchten.
Ja, und das hat sich persönlich auch sehr beschäftigt. Ich glaube, also mein Sohn hat auch Psychologie studiert. Und ich glaube, Psychologie studiert man schon aus einem gewissen Interesse, ne? Oder wie würdest du das beschreiben?
Ich hatte schon immer ein totales Interesse an Menschen, vor allem warum sich Menschen so verhalten, wie sie sich verhalten, warum Menschen in bestimmte Richtungen gehen und andere in diese Richtung, was sie im inneren Kern ausmacht und antreibt. Und das war schon so als kleiner Junge, als ich 3 Jahre alt war. Meine Mutter erzählt mir immer wieder gerne die Geschichte, wie ich so von Tisch zu Tisch im Restaurant gegangen bin, wenn wir fertig waren mit Essen und die Leute ausgefragt habe. Und meine Mutter hat dann immer die Leute gefragt, wenn er nervt, dann schickt ihn weg, ne? Oder schickt ihn zu mir. Aber irgendwie hat sich da total viel ergeben immer zwischen den Leuten und mir. Und das ist beibehalten, dass ich dieses Grundinteresse hatte und natürlich auch an meiner eigenen Innenwelt. Ne? Also ich bin jetzt nicht nur so im Außen am Gucken, sondern auch immer in mir drin, dass ich mich frage, was geht in mir vor, wie fühlt sich das an? Und diesen Zugang habe ich immer mehr aufgebaut über die letzten Jahre, würde ich sagen. Und es ist einfach total spannend, weil es ist ein Feld, was niemals aufhört, wo man immer wieder neue Entdeckungen macht. Das ist so, als ob man in so einem unendlichen Zauberland unterwegs ist.
Ich finde das so spannend. Innere Wirklichkeit ist ja auch damit, wo ich in der Hypnose mitarbeite, dass unser Gehirn das halt ständig erzeugt und macht, aber auf einer unterbewussten Ebene und wir das meist überhaupt nicht mitbekommen. Und in dem Moment, und da wirst du ja gleich auch ein bisschen erzählen, wie du das so machst und wie du da vorgegangen bist und wir werden gleich dein Buch vorstellen. Ich freue mich schon total. Es ist so selbstverständlich für unser Gehirn und für unser Bewusstsein ist es so fremd. Und diese Brücke zu schlagen, finde ich so wertvoll, ne? Weil auf der bewussten Ebene haben wir halt oft ganz andere Vorstellungen, wie etwas zu erklären ist, zu bewerten ist oder aber auch wie die Verbindungen sind. Und ich stelle fest, wenn man sich die innere Wirklichkeit anguckt, also Bewertungsmuster und Umgang mit Gefühlen, da wirst du ja gleich ganz viel zu erzählen, dann ist es oft ganz, ganz anders, als wir uns das mit dem bewussten Verstand versuchen zu erklären. Kannst du das so?
Ja. Ja. 100%, ne? Und ich, aus meiner psychologischen Perspektive, ist der Blick auf die heutige Welt, den ein jeder individuell hat, ne? Und das muss man auch ganz klar sagen, wenn ich an eine schwarze Katze denke, denke ich an eine andere schwarze Katze, als du das tust, sehr geprägt natürlich durch die Vergangenheit. Also ich sage immer, wir gucken in die Zukunft und in die Gegenwart durch die Brille unserer Vergangenheit. Das heißt, unsere Erfahrungen prägen ganz, ganz stark unser System. Und das nicht immer bewusst, dass wir denken, okay, die Erfahrung hat das und das mit uns gemacht, sondern ganz viel wissen wir davon gar nicht. Das heißt, jeder bewertet die Situation, in denen wir sind im Leben, anders. Und dadurch können auch Missverständnisse entstehen und auch immer mal wieder Konflikte, ne? Und ich glaube, es gilt im Leben, im Erwachsenenleben, das auch ein bisschen abzugleichen und anzugleichen und zu wissen, wie ticke ich eigentlich?
Und jetzt hast du entschieden, ein Buch zu schreiben. Das kommt am 1.2. raus. Das heißt, fühl dich ganz. Es gibt einen besonderen Auslöser wahrscheinlich, warum du dich entschieden hast, dieses Buch zu schreiben, oder? Hattest du das vor?
Tatsächlich hatte ich es nicht vor, weil es mir in meinem beruflichen Alltag doch zu viel war, noch ein Buch zu schreiben, weil ich hatte dann schon den Anspruch zu sagen, ich möchte was schreiben, was mich sehr bewegt. Ich möchte sehr private Dinge mit mir teilen, mit den Menschen teilen, und ich möchte ein richtig gutes Therapietool an die Seite stellen. Und das, ich weiß, was es kostet an Zeit und an persönlichen Invest, das zu tun, und ich hatte es eher nicht vor. Aber irgendwann gab es dann mehrere und mehrere Angebote, und ich habe gesagt, ja, okay, könnte ich mir vorstellen. Und in der Zeit ist dann was sehr Krasses passiert. Und zwar hatte ich einen heftigen Unfall. Ich war in Südafrika und ich bin nicht ein sonderlich guter Kiter, aber ich habe gesagt, ich mache das mal wieder. Ich habe das vorher schon gemacht und war dann an einem Weltklasse-Kitespot. Und das Problem ist, an diesen Weltklasse-Kitespots, da war richtig viel Wind und es war auch richtig viel Wellengang an dem Tag. Ich hatte mir einen Lehrer an die Seite genommen, und zwar ein junger Typ, und der meinte so, das wird schon alles gut klappen, und hatte viel Vertrauen in mich, und ich war auch total euphorisiert. Dann habe ich den Kite an die Hüfte gekriegt, dann hat man so ein Trapez, dann ist man mit den Schnüren verbunden, mit diesem riesigen Drachen, und dann bin ich ein paar Mal hin und her gefahren, und irgendwann ist der Drachen dann abgestürzt, sehr, sehr nah am Strand, also eigentlich direkt auf dem Strand. Der Kite-Lehrer stand da, hat den hochgenommen, und ich habe gar nicht geguckt, ich wollte sofort wieder raus aufs Wasser und habe einfach den Daumen nach oben gemacht, und Daumen nach oben heißt, er lässt den Kite los, und in dem Moment, wo er ihn losgelassen hat, ist er in den Himmel geschnellt, was ich nämlich nicht gesehen hatte, was man vorher eigentlich immer kontrollieren muss, sind die Kite-Leinen, gerade als Anfänger, vertüdelt oder nicht? Weil in dem Moment, wo sie vertüdelt sind, hast du keine Kontrolle über den Kite. Das heißt, was passiert ist, die waren verknotet, der Kite ist einfach losgeprescht in den Wind und hat mich in die Luft katapultiert. Und das war so, als ob ein Riese mich in die Zwille nimmt und in den Himmel schießt. Und im nächsten Moment, ich weiß noch, wie es mich so gepackt hat, im nächsten Moment war ich da oben am Himmel und habe runtergeguckt mit so einem ganz, ganz tiefen Gefühl der Angst und Ohnmacht und wusste, diesen Sturz nach unten überlebst du nicht. Weil ich war 10 Meter über dem Boden und unter mir war Sand. Und ich wusste,
das ist auf jeden Fall, ne?
Ja, genau, ich dachte. Aber man kann ja in der Situation nur sagen, in der Situation wusste ich es.
Ja.
Und klar ist es in der Realität anders ausgegangen, sonst würden wir hier nicht sitzen. Aber total. In dem Moment war es die Gewissheit, alles ist vorbei, und es kam so ein tiefes Gefühl von Dankbarkeit für so einen ganz kleinen kurzen Augenblick rein. Wow, was durfte ich alles erleben? Und Überraschung. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das so schnell vorbei ist. Irgendwie ist das Leben doch immer so unendlich in unserer Vorstellung. Ne? Alle wissen, dass sie irgendwann sterben, aber keiner hat Lust, mit sich zu befassen, und keiner realisiert das so richtig. Und dann kam auch schon so eine tiefe Traurigkeit rein, und ich habe gedacht so, wow, ich wäre gerne länger noch Vater gewesen für meine Tochter, für mich, weil es für mich auch ein total schönes Erlebnis ist. Und in dem Moment, wo ich das gefühlt habe, und ich habe es nicht gedacht, es waren eher so, als ob man im Kino in der totalen Emotion gefangen oder involviert ist, ne? Da war nicht irgendwie ein Gedanke, ging es auch schon runter auf den Boden, und da bin ich mit dem Kopf und der Schulter zuerst aufgeprallt, und dann war alles schwarz. Und als ich das erste Mal wieder so die Augen geöffnet habe, standen Leute um mich rum und haben geguckt, ob alles okay ist. Und ich hatte einen stechenden Schmerz im Nacken und ich wusste nicht so richtig, so wo bin ich, was ist. Und dann kam es alles wieder und ich wusste, okay, wahrscheinlich ist mein Genick gebrochen. Habe natürlich als erstes probiert, meine Füße zu bewegen und dann ging es eigentlich ganz schnell. Dann kam der Krankenwagen, ich wurde in so eine Schiene gepackt, damit man den Kopf nicht bewegen kann. Und im Krankenwagen sind mir die Tränen gekommen und ich habe mich gefragt, wenn ich an dem Tag gestorben wäre, was hätte ich eigentlich zutiefst bereut in meinem Leben? Also was hätte ich anders gemacht? Und ich wusste, und das ist mir vorher schon manchmal gekommen, aber es hatte nie die Dringlichkeit, dass ich eigentlich immer so in meinem Leben auf emotionalen Sicherheitsabstand gelebt habe. Nie so tief reingelassen habe, nie so tief mich auf die Situation eingelassen habe, besonders nicht auf Beziehungen. Und dass das was ist, was ich in Zukunft anders machen möchte. Und von da aus ging die Reise los.
Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Ich glaube, diesen Sicherheitsabstand, also das erlebe ich auch, also die Reise habe ich ja selber auch gemacht. Und erlebe ich aber auch bei meinen Kunden in der Praxis halt immer wieder, dass es so schwer fällt, einen guten Umgang mit gerade unangenehmen Gefühlen zu haben. Auch nicht zu verstehen, wofür die gut sein könnten oder worauf sie uns vielleicht hinweisen möchten und warum es so wichtig ist, sie zu fühlen und wahrzunehmen oder was auch passiert, wenn wir sie nicht wahrnehmen. Oder aber auch bei anderen Menschen unangenehme Gefühle auszuhalten, Traurigkeit oder Wut oder also wenn ich das bei mir nicht gut aushalten kann, triggern mich diese Gefühle auch im Außen, ne? Ich weiß nicht, wie bei dir die Erfahrung ist jetzt, wo du sagst, ich habe damit mir auch nochmal angefangen zu arbeiten und ich will mich da viel mehr drauf einlassen und mich zeigen mit meinen Emotionen, zu meinen Emotionen stehen. Was denkst du, warum schneiden wir uns so ab, wir Menschen ganz oft, oder blockieren das oder haben Angst davor, wie auch immer wir das jetzt definieren wollen?
Ich glaube, da gibt es viele Faktoren, aber ein Faktor ist ganz häufig, was haben wir für Erfahrungen gemacht, ne? Und wie schmerzhaft waren die eigentlich? Mhm. Also ich habe, würde ich sagen, in meiner Kindheit sehr elementare, schmerzhafte Erfahrungen gemacht, die irgendwann innerlich so mir die Haltung gegeben haben, diese Gefühle möchte ich eigentlich nicht mehr in meinem Leben. Mhm. Die haben mir ein Gefühl von Hilflosigkeit vermittelt, wo ich eigentlich nie wieder sein möchte. Ich möchte nie wieder an dem Ort sein. Und das heißt für mich im Erwachsenenleben, ich muss sehr viel dafür tun, dass ich in solche Situationen nicht mehr gerate oder schnell das mit einem anderen Gefühl überdecke. Also Erfahrung, die wir machen, ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Das zweite ist, wie werden wir eigentlich sozialisiert als erwachsene Menschen und aber auch als Kinder, ne? Was ist in unserer Gesellschaft in Ordnung? Und was nicht? Wie werden Männer unterschiedlich auch immer noch erzogen zu Frauen? Ne? Das ist super spannend und das setzt sich natürlich in unserem System fest. Wenn ich meinen Vater zweimal weinen sehe, in meinem ganzen Leben zweimal, und ich würde schon sagen, das ist eher jemand, der nicht ein super konservativer, du musst stark sein, Sohn, Vater ist, sondern schon eher jemand, der eine neue Schiene fährt, ne? Und trotzdem emotional nicht so wirklich angebunden, dann muss ich mich ja fragen, was habe ich denn für ein Vorbild? Und sind diese schwachen Gefühle wie Traurigkeit zulassen, Scham, Ängstlichkeit überhaupt erlaubt? Oder ist es sowas so, wenn du ein richtiger Mann bist, dann fühlst du das eigentlich nicht. Und Frauen haben das auch, ne? Aber meistens ist es bei Frauen ein bisschen anders sozialisiert, da ist die Wut nicht so gern gesehen. Ne? Sei nicht so eine Zicke. Also wirklich, jetzt warum regst du dich so auf? Beim Mann ist es durchsetzungsstark, bei einer Frau ist es, du bist zickig. Und dann passiert was, ne? Im Erwachsenenalter, wenn wir als Kind schon lernen, und als Kind wollen wir immer dazugehören und auch Teil unsere Eltern sein und müssen auch gefallen, das ist überlebensnotwendig, dann klammern wir auch da irgendwann Gefühle aus und lassen nur bestimmte Gefühle zu. Was ich allerdings festgestellt habe, Gefühle sind nicht so wie so ein riesen Mischpult, wo wir ein paar Regler runterziehen können und sagen, okay, super, dann ein bisschen weniger Angst, ein bisschen weniger Einsamkeit, aber dafür mehr Freude und mehr Glück. Und, sondern es ist wie so ein Zentralregler, der runterfährt. Und dann geht das ganze emotionale Erleben und Systeme unter. Und der Preis dafür ist eigentlich, A, wir verlieren unser Navigationssystem im Leben und wir verlieren unsere Anbindung, unsere Bezogenheit zu den Dingen. Weil zwischen uns und anderen Menschen und auch in uns selber steht ja immer ein Gefühl der Verbindung, was uns verbindet, auch wenn es die Wut manchmal ist. Ne? Das ist eigentlich die Sprache, in die alles übersetzt wird. Und darum ist mir das so wichtig, ob wir sehen, schmecken, hören, fühlen. Es ist immer ein Gefühl, in das es übersetzt wird, in uns. Und das, finde ich, ist das Krasse. Da sind wir uns gar nicht so bewusst. Es ist auch unser innerer Dialog. Auch Gedanken werden ja am Ende in Gefühle übersetzt.
Das stimmt. Und das ist aber auch nicht in Stein gemeißelt, das Gefühl, was ich mit etwas verknüpft habe. Das finde ich halt auch nochmal, ich mache auch immer so regelmäßig Retreats auf Mallorca. Und wenn wir gemischte Gruppen haben, dann ist es immer total spannend. Also manchmal sind auch nur Frauen, die sich anmelden. Das ist ja sehr unterschiedlich. Die gehen doch häufiger nochmal los. Aber wie gesagt, wir haben auch einige gemischte Gruppen und einfach so diese Aha-Momente in der Gruppe, wenn sie merken, die sind ja, also die Frauen merken, die Männer sind ja gar nicht anders. Sie haben eine andere Strategie, etwas zu verstecken oder darzustellen oder nicht verletzt zu werden, ne? Der Wunsch nach Annahme. Aber da die Bedürfnisse darunter sind eins zu eins gleich. Und das war für mich auch mein größtes Learning so in den Jahren, wo ich mich mit Psychologie beschäftigt habe, dass die Glaubenssätze, Überzeugungen und Lernprogramme, die ich irgendwann etabliert habe in meiner Kindheit, in meiner Jugend, dass die zu einem bestimmten Bild führen von Männern, sage ich jetzt mal speziell, du hattest das Thema Beziehung gerade nochmal angesprochen, in denen ich natürlich auch das wieder erzeuge, also was ich glaube, aber indem ich nur rauskomme oder wo ich nur rauskomme, wenn ich anfange, mich zu verstehen, also meine Bewertungsprogramme, wo die herkommen und vor allen Dingen, wie ich die verändern kann, weil das ist nicht die Realität. Du hast das eben am Anfang so schön gesagt, wir haben sowas wie eine Brille auf, durch die wir schauen, die Brille der Vergangenheit, der Erfahrung und der Bewertung, die wir da gemacht haben, und daraus schauen wir jetzt und bewerten alles nach diesen Programmierungen. Und das Coole ist halt, und ich glaube, dass, wenn du gleich auch nochmal auf die Inhalte von deinem Buch kommst, das Coole ist ja, dass wir darauf Einfluss haben. Das ist nicht so, bin ich eben. Ich glaube, das wird auch oft so abgetan. So bin ich eben, ja. Aber ich glaube, es ist nicht so, dass wir so sind, sondern dass wir das Ergebnis sind davon.
Ja, also das ist ganz, ganz klar. Und das finde ich auch so wichtig, das zu erkennen. Wir sind nicht unsere Gefühle, wir sind auch nicht unsere Gedanken. Für mich ist es das Bewusstsein, was das wahrnehmen kann. Wenn wir gucken, was sind wir, dann wäre es für mich das. Weil es ist so erstaunlich, dass es etwas gibt, eine Instanz in uns, die kann unsere Gedanken wahrnehmen. Wir können ja auch Abstand zu unseren Gedanken nehmen. Und die kann auch unsere Gefühle wahrnehmen. Wir sind also vielmehr der Himmel, an dem Gedanken und Gefühle stattfinden und auch wechseln. Und wir können beides nicht immer kontrollieren. Und das, der Illusion erliegen wir ja manchmal, dass wir unsere Gedanken kontrollieren können. Und dann sage ich immer, denk mal bitte nicht an einen weißen Elefanten. Und dass wir unsere Gefühle kontrollieren könnten. Wenn wir das könnten, dann wären wir arbeitslos. Dann gäbe es keine Psychologen und Psychologinnen, dann gäbe es keine Psychotherapeutinnen. Also das passiert zum großen Teil. Und natürlich haben wir auch bedingt Einfluss darauf. In jedem Fall, wir sind nicht völlig dem ausgeliefert. Aber wir sind eben auch die Instanz, die das wahrnimmt. Und ganz, ganz viele Leute nehmen das in der totalen Identifizierung, und das ist auch wichtig, sich im Gefühl mal zu identifizieren. Ne? Ja. Wäre es immer, wenn wir auf Abstand unsere Freude annehmen würden, das wäre schrecklich. Ne? Oder Glück. Ich weiß,
ein abgestandener Drink. Das
Glück.
Ein abgestandener Drink, so schon so ein altes Bier, warm geworden, so, ne?
Du, und das ist auch eine Sache, da muss man aufpassen, gerade wenn man in dem Feld arbeitet, dass man nicht so aus einer Metaebene das Leben lebt, sondern dass man total verbunden ist. Und darum geht es ja auch im Buch, in dieser Verbundenheit zu leben. Mir ist es ganz wichtig, alle Gefühle zu fühlen, die da sind, aber das heißt nicht, dass wir uns nach allen Gefühlen richten müssen. Ne? Das heißt trotzdem noch, wir können frei entscheiden. Und das heißt dann in der speziellen Situation, wenn ich Angst davor habe, einen Vortrag zu halten, und vielen Menschen geht es so, vor Kollegen auftreten, Vortrag halten. Kann ich das machen, obwohl ich Angst habe? Kann ich das machen mit meiner Angst? Und das ist für mich dann sehr, sehr mutig. Mutig ist für mich nicht, keine Angst haben, sondern mutig ist für mich, etwas zu machen mit meiner Angst.
Ich sage immer, Angst haben wir ja nur, wenn wir was Schlimmes befürchten. Und da ist ja schon ein Bewertungsprogramm drin. Meistens ist es ja gar nichts Schlimmes, ne? Und was wir eigentlich brauchen, ist, glaube ich, dahinter sogar noch Vertrauen. Das Vertrauen darin. Ne? Ich glaube, wenn ich das Vertrauen größer mache, ist die Angst kleiner. Das ist wie so ein zwei Pole von bei, ja. Und das, diesen Satz, den du gerade gesagt hast, man kann es trotzdem tun mit Angst, war der größte Beziehungschanger für mich. Mein damaliger Coach sagte, Simone, du darfst Angst haben, aber bleib. Und das war für mich der größte Gamechanger, weil diesen Satz, den konnte ich immer wieder abrufen, auditiv, ne? Da konnte ich mich immer dran, okay, Simone, altes Programm war weglaufen oder Schutz oder irgendwas, ne? Also wie bei dir genau, es gibt Gründe, warum man sich schützt. Aber ich möchte ja deine Version hören und nicht meine, die kenne ich ja schon. Und dieser Satz hat eigentlich für mich extrem viel verändert, weil das Hauptproblem war, dass ich Angst hatte vor der Angst. Also dass ich, hatte ich auch noch eine Frage an dich gleich, aber das war so das Hauptthema, so wo ich gedacht habe, okay, ich möchte das Gefühl der Angst vermeiden, macht man ja ganz gerne bei Angst, ne? Ja. Und deswegen gehe ich das. Und in dem Moment, wo mir das bewusst wurde und wo ich mir erlaubt habe, das zu fühlen, ist genau das passiert, was du gesagt hast. Ich konnte etwas tun und gleichzeitig auch das Gefühl haben, das war okay. Und das ist einfach, du bist nicht mehr kontrolliert von deinen Gefühlen oder deinem Programm, sondern kannst auf einmal beginnen zu wählen. Und das schafft Wachstum für mich, ne? Also.
Und du machst eine andere Erfahrung, ne? Weil deine Befürchtung bleibt immer gleich oder wird noch größer, wenn du immer deine Angst, wenn du dir immer ausweichst. Aber wenn du dann eine andere Erfahrung machen kannst, dann kannst du ja deine Vermutung von der Realität mit der Realität überprüfen und merken, es ist doch anders, als dass ich das, wie ich es damals erlebt habe. Ne? Mhm. Du wirst deinen Weg so gegangen sein, weil du vielleicht Beziehungserfahrungen gemacht hast, die du in dem Hier und Jetzt oder in der Zukunft vermeiden wolltest. Und damit hast du sie immer wieder kreiert. Das finde ich ja immer das...
Das ist cool, ne?
Ja, faszinierende an den Schutzmechanismen, ja. Dass sie eigentlich zu dem führen, was wir tunlichst vermeiden wollen. Wenn wir zum Beispiel auf der beziehungsängstlichen Seite stehen, dann wollen wir vermeiden eigentlich, diese unangenehme Beziehungserfahrung, die wir mal in unserer Kindheit gemacht haben, wieder zu erleben. Und wir suchen uns dann manchmal BeziehungspartnerInnen, die auch eher auf Abstand sind, weil wir das meistens schon kennen. Es gibt uns ein Gefühl der Vertrautheit. Und darüber hinaus haben wir so ein bisschen den Eindruck, wenn ich dem endlich beweisen kann, dass ich liebenswert bin, dann verändert es alles. Und das nehmen wir als Wahrheit an. Und das ist dann in unserem System. Und da entwickeln sich manchmal auch ganz, ganz krasse Gefühle von Verliebtheit. Das ist jetzt der eine Richtige. Das muss er sein. Dabei suchen wir uns automatisch jemanden aus, der genau das Thema, was wir uns tief in unserem Herzen wünschen, nicht mit uns auflösen kann.
Genau. Würde ich 1:1 unterschreiben. Und es ist so schön, wenn man merkt, die Lösung ist in dir. Deswegen komm mal zu den Inhalten deines Buches. Ich bin sehr gespannt.
Ja, also das Erste, was ich für mich lernen musste, war, mir war klar, dass es da viele Gefühle da draußen gibt, aber wie fühlt man die überhaupt, ne? Also, und ich glaube, das geht vielen Menschen so, die über die Jahre das eben nicht so wirklich getan haben, nicht so wirklich angebunden waren, am Ende ja zu sich selber, dass sie da erstmal wieder den Weg finden mussten. Und aufmachen ist immer so ein großes Wort. Was heißt das überhaupt, gefühlsbereit zu werden? Und die wichtigste Grundkomponente eigentlich von diesem Buch ist die Gefühlsbereitschaft. Das heißt, dass ich offen werde für alle Gefühle, die es dort gibt in der Welt. Und was passiert dann, wenn ich mich öffne? Und ich erzähle gleich, wie es funktioniert aus meiner Sicht, beziehungsweise aus der Sicht einer für mich der besten und wirksamsten Therapietechniken der Welt. Dieses Aufmachen für die Angst, für die Trauer, für die Scham. Und mit der Gefühlsbereitschaft, wenn wir das nicht tun, verpassen wir ganz viele wichtige Informationen, weil Gefühle sind am Ende dafür da, uns Informationen zu geben. Ne? Also über das Hier und Jetzt. Und manchmal sind es so Nachrufe aus der Vergangenheit. Und da können wir dann unterscheiden lernen. Das kann ich auch nochmal erzählen. Wie machen wir das mit der Gefühlsbereitschaft? Wie öffnen wir uns überhaupt? Die erste Komponente, die es braucht, wenn man über Jahre nicht gefühlt hat, ist auf jeden Fall die Achtsamkeit, überhaupt zu merken, hier passiert gerade was. Weil wir sind eigentlich ganz, ganz schnell irgendwo in der Vermeidung, irgendwo was am Erledigen oder bemerken überhaupt gar nicht, was hier und jetzt passiert. Weil unser Gehirn ist ja dafür gemacht, immer in der Zukunft zu sein irgendwo und zu gucken, was könnte da passieren, wie könnte ich das machen, oder in der Vergangenheit, was könnte ich da nochmal besser machen, damit mir das nächste Mal nicht nochmal genauso passiert. Es ist ja nicht so, dass wir den ganzen lieben langen Tag denken so, ach wie schön, war gestern, das hat so einen Spaß gemacht, und morgen wird auch super, das wird genauso gut, genauso schön. Meistens sind wir ja irgendwie am Problemlösen in unserem Kopf. Das geht sehr, sehr vielen Menschen so. In diesem Problemlösemodus sind wir immer in der Zukunft oder in der Vergangenheit, aber wir brauchen das Hier und Jetzt und dafür brauchen wir unsere Achtsamkeit. Und Achtsamkeit ist so ein bisschen abgedroschenes Ding, ne? Dass wir uns denken, oh Mann, das gibt es doch schon seit Jahrtausenden. Das ist doch irgendwie ein alter Hut. Aber es ist doch trotzdem so essentiell. Weil wenn wir nicht merken, was passiert, sind wir einfach nur geleitet von. Ne? Dann bin ich geleitet von meiner Wut, dann bin ich geleitet von meiner Angst. Das heißt, ich kann mich nicht bewusst entscheiden, wenn ich nicht mit dem Gefühl in Kontakt gehe, was möchte ich denn eigentlich tun? Und das Zweite, wenn wir das Gefühl bemerken, ist die Akzeptanz. Das sind die zwei Komponenten von der Gefühlsbereitschaft. Mhm. Achtsamkeit mhm. und Akzeptanz. Was passiert denn da gerade in mir und welche Qualität hat es? In den meisten Fällen, wenn wir das nicht geübt haben oder nicht gewohnt sind, ist es sofort, oh Gott, die Angst kommt, das ist super unangenehm. Ich muss was machen, um meine Angst loszuwerden. Und schon mhm. sind wir in der Reaktion, ne? Und getrieben von unserer Angst. Das ist dann so, als ob jemand gefühlt mit einer Elektropeitsche hinter uns herrennt und wir rennen einfach nur weg, wissen aber gar nicht, wie sich die Elektropeitsche als Qualität auf unserer Haut anfühlt. Ne? Und es kann sein, dass der Stromschlag, den wir da befürchten, gar nicht so schlimm ist. Aber das Weglaufen und die Vorstellung ist so immens.
Und genau ich stelle sogar fest, dass das ganz wichtig ist, weil das Gehirn sonst nicht verarbeitet, dass diese alten Gefühle, die da vielleicht gerade getriggert werden, vorbei sind. Also es ist zum Beispiel bei uns eine ganz, ganz wichtige Methode, in sich zu sein von der Perspektive und nicht von außen. Das ist ja auch etwas, wie ich mich distanzieren kann mhm. oder wie ich eine Körpertrennung erzeugen kann, weil ich nicht fühlen will und funktionieren muss. Und das nächste aber auch halt Gefühle versuche runterzudrücken und nicht zu fühlen. Vielleicht auch, weil sie vergangene Ereignisse, wo es noch viel, viel schlimmer war als im jetzigen Moment, mit anklingen lassen. Ich will nicht immer triggern sagen, aber anklingen lassen. Ne? Mhm. Und in dem Moment, wenn ich aber dem Gehirn beibringe, durch dieses Gefühl zu gehen, also oder dem Kunden helfe oder der Kunde alleine weiß, wie er durch dieses Gefühl geht, also akzeptiert, ich gebe mich dem Gefühl für einen Moment hin. Das Verrückte ist ja, dass das nach ganz kurzer Zeit abebbt, wenn ich mich nicht wehre. Oder? Hast du auch die Erfahrung?
Ne? Genau. In der Psychologie ist das ja auch bekannt. Ne? Und bei angenehmen Gefühlen wie Glück wissen wir ja, das hält nicht für ewig an. Ne? Das ist meistens so 90 Sekunden ist die körperliche Empfindung dazu, weil jedes Gefühl macht sich erstmal körperlich bemerkbar. Drücken auf der Brust, einen engeren Hals kann Angst bedeuten, schweißige Hände, errötendes Gesicht kann Scham bedeuten. Freude bemerken wir häufig durch ein Kribbeln im Bauch und das geht. Diese reine körperliche Erregung, wir sind gar nicht so anders in der Lage als physisches System, ist erstmal nur 90 Sekunden in der Regel, so roundabout. Und wir sind aber so schnell weg von diesem Gefühl, von der sehr körperlichen Empfindung, bewusst oder unbewusst, dass wir das nie machen, diese Erfahrung. Und alte Kindheitserinnerung, wir waren ja meistens überfordert in der Situation von diesem Gefühl und unser System konnte das noch nicht tragen. Und unser System hat es dann nie gelernt, mit diesen Gefühlen umzugehen im Hier und Jetzt, dass wir das als Erwachsener können, weil wir uns selber an die Hand nehmen können und sagen können, wir gehen da jetzt zusammen durch und merken, wir können hier eine neue Erfahrung machen. Und das überschreibt ja auch ein Stück die Qualität, die wir aus der Vergangenheit mitgegeben bekommen haben.
Ja.
Und mit Qualität, darum sage ich das so, ist, ich möchte da die Sinneserfahrung beschreiben, die wir machen und die wir dann immer wieder im Hier und Jetzt machen.
Ja. Ja. Mit dem Wissen, dass es ja gut gegangen ist heute, ne? Also es sind ja zwei Komponenten, ne? Ich glaube auch, wir haben wenig gute Vorbilder gehabt als Kinder, ne? Und bei mir ist so ein Standardsatz, Gefühle sind Freunde. Und Gefühle sehe ich mal so als kleine Kindergartenkinder, die gesehen werden wollen, gehört werden wollen, angenommen werden wollen, die einen Platz bekommen wollen, die miteinander spielen wollen. Und Wut ist auch nicht immer aktiv, aber wenn ich sie bräuchte, könnte sie aktiv werden. Ne? Und Wut bedeutet ja auch nicht Aggressivität oder auf jemanden loszugehen. Ne? Und diese ganze Unterscheidung zu lernen, ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Teil in deinem Buch. Ne?
Unbedingt. Also ich gehe auf jedes große Gefühl, sorry, ich gehe auf jedes große Gefühl ein. Und
Scham ist bei dir, ne? Das fand ich auch sehr gut.
Scham.
Wichtiges Thema. Wichtiges Thema.
Traurigkeit, Einsamkeit, Glück. Wut. Warum gibt es dieses Gefühl überhaupt? Und welche Bedeutung hatte es und hat es heute? Und warum fühlen sich manche Gefühle auch so unglaublich stark an? Ne? Scham ist ja so ein Gefühl, was keiner mag. Also keiner schämt sich so richtig gerne. Scham freut uns.
Ja, also. Das war ein Statement. Das stimmt, ja.
Also es gibt Leute, die haben sich so oft geschämt in ihrem Leben, dass sie dann nicht mehr wirklich so 100% Scham fühlen in Situationen, die anderen unglaublich peinlich wären. Und das dürfen wir nicht verwechseln. Ne? Die sind dann einfach mit ihrer Scham so oft in Kontakt gegangen, dass sich das Gefühl der Scham runterkoppelt. Oder sie haben einfach diese Anbindung nicht, weil die meisten Menschen empfinden Scham und für die meisten Menschen ist auch sehr, sehr unangenehm, Scham zu empfinden. Warum haben wir das Gefühl? Scham war in unserem evolutionären Erbe dafür da, dass wir als Gruppe zusammenhalten. Das hieß immer, wenn ich mich nicht der Gruppe entsprechend verhalten habe, habe ich mich geschämt und das hat mir wieder gezeigt, hey, du musst dein Verhalten anpassen. Weil, was hätte es bedeutet, wenn wir uns nicht geschämt hätten? Dass wir vielleicht aus der Gruppe ausgestoßen worden wären. Und das hieß ja früher immer, verhungern, verdursten, erfrieren, gefressen werden. Und darum ist die Scham auch so tödlich als Gefühl. Und wenn man so reingeht, das ist ja so ein krasses Gefühl, weil es in unserem System mit dem Tod assoziiert ist.
Mhm. Wie viele andere Gefühle auch, ne?
Ja, also eigentlich gibt es ja immer nur.
Ja, ich glaube, dieser Umgang mit dem Tod, das hattest du zu Beginn gesagt, ist auch ein Riesenthema in der Praxis immer wieder. Also zum einen, wenn Menschen versterben, die uns nahestanden, also welche Vorstellung habe ich, was glaube ich, was passiert. Für mich ist es in der Hypnosetherapie ist eigentlich der Grundsatz, jedes Gefühl, was entsteht, kann immer nur in dir sein. Und unser Gehirn verbindet es aber mit äußeren Dingen, also was weiß ich, mit der Zigarette oder mit dem Menschen, ne? Dieses Gefühl ist aber trotzdem in dir, egal ob dieser Mensch noch da ist oder nicht. Jetzt stirbt ein Mensch, der dir nahe steht, und unser Gehirn gaukelt uns vor, dass dieses Gefühl, was diese Person uns gegeben hat, was wir mit ihr verbinden, dass dieses Gefühl nicht mehr da ist, weil die Person ist ja nicht mehr da. Und das ist halt auch immer total heilsam, sich damit zu beschäftigen oder auseinanderzusetzen und zu spüren, dass all diese Gefühle, die die Menschen, die verlassen haben oder die verstorben sind, dass all diese Gefühle noch auch in dir sind, wie ein Schatz, den du halt auch pflegen kannst und dir wieder erlauben kannst. Und ganz oft ist durch diesen Schmerz, der aber mit dem Tod verbunden wird, dieses Gefühl auch abgeschnitten, ne? Und das ist total faszinierend. Also über Gefühle könnte ich mit dir 100 Jahre sprechen. Ich liebe es, ja. Ist eins meiner Lieblingsthemen, ja. Mhm.
Ja, für mich ist es so, dass du hast recht, aus meiner Sicht, in dem Moment, wo du sagst, ja, alle Gefühle sind in uns. Aber ich merke auch immer wieder, dass bestimmte äußere Sachen zumindest etwas in mir anstoßen.
Na klar, findet na klar.
In mir statt.
Na klar.
Und wenn eine geliebte Person geht von dieser Welt, dann entsteht häufig bei ganz, ganz vielen Menschen eine Leere. Und die Leere geht im Kern darauf zurück, dass wir diesen Austausch und diese Verbindung eben nicht mehr haben. Aber ich habe ein ganz interessantes Erlebnis mit meinem Kumpel Nate gemacht in Südafrika lebt er. Leider wird er so ein Interview hier niemals hören können und verstehen können. Er spricht halt nur Englisch, aber ich bringe ihm ein Buch mit. Ich fliege bald rüber. Und cool. Er hat ein Kapitel bekommen zum Thema Trauer. Und Nate, mit dem saß ich eines Abends beim Italiener und irgendwann klingelte so sein Handy weg. Und ich habe mich gefragt, hey, was ist denn los? Und er so, ja, er wollte erst nicht so richtig mit der Sprache rausrücken. Und dann hat er mir in die Augen geguckt und dann wusste ich, dass es was Besonderes für ihn ist, weil er war sehr emotional angebunden gerade in dem Moment. Und er meinte, er geht jeden Abend für einen ganz kurzen Augenblick in den inneren Dialog mit seinem Vater. Er ist vor anderthalb Jahren gestorben und der hatte ihn gepflegt, bis er gestorben ist bei sich zu Hause. Das ist bei ihm, fand ich sehr, sehr erstaunlich. Auch seine Mutter liegt gerade im Sterben. Die sind einfach bei ihm zu Hause und er ist dann da für die da. Und er erzählt ihm einfach nur, was gerade passiert ist an dem Tag, was ihn bewegt hat, ob er an ihn denkt und was er ihm so berichten möchte. So ein kleines inneres Tagebuch, wo er sich mit seinem Vater austauscht. Ne? Und da erschafft er und kreiert er wieder diese emotionale Verbindung.
Toll.
Natürlich wird jetzt ein rationaler Mensch denken, der nur davon gesteuert ist. Und auch rationale Menschen sind nicht nur von ihrem Verstand gesteuert, sondern die sind höchst emotional, aber ich würde sagen, höchst emotional verblendet auch auf einer bestimmten Ebene. Weil sie denken, sie erfassen alles, aber sie sind halt auf vielen Ebenen blind. Und er lebt diese Verbindung weiter und deswegen fällt es ihm viel, viel leichter, einen Umgang damit zu finden, weil er sperrt es eben nicht in eine Kammer und sagt, hey, mein Vater gibt es nicht mehr und alles, was mit ihm gewesen ist, gibt es auch nicht mehr, sondern er erlebt alle Gefühle, die Traurigkeit, die Wut, auch alles, was da ist, und ist weiterhin mit seinem Vater in einer Beziehung. Ob er die mit sich selber führt oder mit seinem Vater, ist eigentlich nicht so wichtig. Mhm. Aber es ist was lebendig in ihm.
Super schönes Beispiel, wirklich richtig toll. Also glaube ich, können auch einige was von mitnehmen. Wo wir gerade bei Gefühlen sind, wie kann ich denn mit Gefühlen wie Wut umgehen? Oder wie soll ich... Wir sind so, ich habe dich leider so ein bisschen weggeschwemmt von diesem Thema, tut mir leid.
Alles gut. Ja. Wut und Angst, das sind ja zwei Gefühle, die manchmal so überwältigend sind, dass es so ist, als ob uns jemand ins Steuer greift. Ne? Also wir fahren Auto auf der Landstraße und auf einmal greift uns da was ins Steuer. Und wir merken es auch erst, wenn es manchmal schon zu spät ist, wenn wir schon auf den Baum rasen und denken, oh Gott, was passiert hier gerade? Ich habe gar keine Möglichkeit mehr auszuweichen. Das heißt, was ich empfehle, wenn bei starker Wut, ne, und wir können mal so eine Skala aufmachen, null ist, ich bin schlafe im Bett und ich habe einen ganz angenehmen Traum. Und 10 ist, ich bin in absoluter Rage, mir geht die Halsschlagader und meine Augen kommen raus und ich schreie. Wenn wir ab so einer Intensitätsstufe von 7 sind, dann empfehle ich, die aktuelle Diskussion, die wir gerade führen, eher mal zu pausieren, weil unsere Amygdala ist maximal erregt, um eine Runde um den Block zu gehen. Ne? Manchmal denken wir in einer Beziehung, ja, jetzt bin ich wütend, jetzt muss ich das unbedingt lernen, da will ich jetzt durch und ich will jetzt eine Lösung haben und der andere denkt das auch. Was passiert in der Wut? Ne? Und das können wir uns einfach mal angucken. Die Wut ist dafür gemacht, um uns zu mobilisieren, um uns ganz viel Energie bereitzustellen, dass wir unsere Grenzen verteidigen können, dass wir sagen können, hey, hier kommt ein Eindringen von außen, halt, stopp, bis hier und nicht weiter. Und in dem Moment, wo wir so in unserer Wut sind, haben wir eins nicht, eine große Bandbreite an Möglichkeiten, weil es geht immer nach vorne, die Grenze setzen, aber es geht nicht darum, ganz viele Möglichkeiten zu finden. Das heißt, uns fehlt in der totalen Wut häufig die Empathie und es fehlt uns eine Möglichkeit, auf den anderen einzugehen und mit dem gemeinsam eine Lösung zu finden. Darum empfehle ich immer in der absoluten Wut ein Zeichen miteinander zu vereinbaren. Hey, wir gehen mal beide um Block. In 25 Minuten treffen wir uns wieder. Das geht nicht immer. Ne? Das geht nicht immer. Das heißt, wir müssen einen Weg finden, die Energie, die dann erstmal da ist, und das ist eine physische Energie, rauszulassen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es Atemtechniken, dass ich eine Bauchatmung mache. Da gibt es auch eine Po-Beinpresse, die man machen kann, dass man sich vorstellt, die heißt Luftpresse, Luftbeinpresse in meinem Buch, dass man sich vorstellt, dass man so einen imaginären Ball zwischen den Beinen hat und dann sein Gesäß anspannt und seine Oberschenkel und sein ganzes Bein, das sind die größten Muskulaturgruppen, und dann so, als ob man den Ball zerdrücken will. Und wie man sieht, ich mache das gerade, man macht ein bisschen komisches Gesicht dabei, aber man kann es eigentlich in jeder Situation machen.
Cool.
Und dann fließt die erste Energie erstmal ab und dann kann ich diesen Raum zwischen Reiz und meiner Reaktion betreten. Viktor Frankl, Schweizer Psychiater und Holocaust-Überlebende, hat für mich eines der Statements der Psychologie gesagt, zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum, den wir betreten können. Und wenn wir diesen Raum betreten, bedeutet das Freiheit. Weil ganz häufig sind wir in unserer Wut und machen Dinge, die wir dann später bereuen. Ne? Und ich habe 1000 Sachen gemacht in meiner Wut, die ich bereut habe. Ich war vor Gericht, weil ich Dinge gemacht habe. Ne? Ich habe Polizisten beleidigt, weil ich so in meiner absoluten Wut war. Und musste mich dann vor einem Richter verantworten. Und ich weiß heute, warum das passiert ist und dass die Polizisten damit sehr wenig zu tun hatten. Und es tut mir auch leid für die Menschen, die da ihren Job verrichten und uns schützen und das Zusammenleben auch regeln. Aber es ist passiert, ne? Und heute bin ich da schlauer. Aber heute würde ich die Luftbeinpresse anschmeißen. Beziehungsweise heute werde ich auch in solchen Situationen nicht mehr so wütend. Und bei der Angst ist es ähnlich. Ne? Die Angst kann uns auch sehr überwältigen.
Ich wollte gerade sagen, meinst du, das liegt auch daran, dass du durch die Beschäftigung mit deinen Gefühlen das früher spürst, wenn die Wut kommt und nicht so, spür nicht und dann fliegt der Deckel ab, so wusch. Ne? Und,
das haben wir ja bei Cholerikern, ne? Dass sie eigentlich viel zu spät merken, was in ihnen vorgeht. Es gibt Menschen, die sind überangepasst, das heißt, die richten sich immer nach den Bedürfnissen von anderen und die sind manchmal innerlich gar nicht so empfänglich, weil es geht nie um die eigenen Bedürfnisse und Gefühle, sondern die von anderen. Und dann haben wir so Choleriker, und manche Choleriker sind auch überangepasst, die bemerken auch ihre Gefühle viel zu spät. In dem Moment, erst wenn der Deckel vom Kochtopf abfliegt und alles explodiert, dann merken sie hinterher. Also ein Choleriker merkt nicht in dem Moment, dass er
aufwacht. Denken ist nicht möglich.
Ja. Und das ist auch so, ne? Das Gefühl blockiert 100% unser rationales Denken.
Ja, würde ich 1:1 unterschreiben. Ja, hast du denn noch mal ein paar Tipps zum Thema Fühlen?
Also erst nochmal vielleicht beim Thema Angst. Ne?
Ja,
wir alle haben Angst in irgendeiner Weise in unserem Leben und die Angst will uns immer warnen und sagen, halt, stopp, sei vorsichtig, pass auf. Und früher war die Angst auch wahnsinnig wertvoll und sie ist es immer noch. Und warum sind wir so ängstliche Menschen? Weil die Angst hatten, einen evolutionären Vorteil hatten. Ne? Die ganz mutig waren, die sind dann leider manchmal an einem Busch vorbeigelaufen und dahinter war eine Raubkatze und die waren nicht ängstlich, als es da geraschelt hat. Ne? Und die ein bisschen vorsichtiger waren, die konnten sich durchsetzen und dementsprechend ist diese Gefühlsqualität auch weiter vererbt worden. Und für mich ist die Angst etwas, was mir sagen will, halt stopp oder beziehungsweise sei vorsichtig, aber sie hat nicht immer ihre Berechtigung und dann muss sie natürlich was tun, um mit der Angst, gerade wenn sie sehr herausfordernd ist, umzugehen. Bei mir kommt die Angst bei verschiedenen Sachen, ne? Auch beim Fliegen. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen Höhenangst. immer wenn ich so in total unkontrollierten Momenten bin. Und was mir total hilft, ist das physiologische Seufzen. Das ist ganz, ganz einfach und aktiviert den Parasympathikus, also das System, was für Ruhe und Ausgeglichenheit wieder in unserem System sorgt. Das heißt, wir kennen das, wenn wir uns erschrecken, dass wir kurz die Luft einziehen, ne? Mhm. Und wenn wir das selber machen, durch die Nase ein, nachziehen, kurz rauslassen. Mhm. Und das 5-mal hintereinander sorgt schon dafür, dass unsere Angst ein gutes Stück unten ist. Und dann können wir uns wieder entscheiden, möchte ich in den Flieger steigen oder nicht? Und möchte ich das...
Da können wir aber mal eine Sitzung machen, das brauchst du nicht behalten, Lukas.
Sorry, ich habe es nicht verstanden. Was meinst du?
Da können wir aber mal eine Sitzung machen, das musst du nicht behalten, die Flugangst.
Ja, die ist auch nicht so, dass ich mich so total behandle.
Ist nicht so krass, ne? Nicht
krass, ich schicke mal meine Mama zu dir, die wurde schon, ich habe ihr eine Hypnosetherapie geschenkt, um die Flugangst zu besiegen. Ja. Das hat leider noch nicht gegriffen, aber ich bin mir sicher, dass es bei dir anders wird. Mhm. Ich habe ja, by the way, auch eine Hypnotherapeuten-Ausbildung gemacht. Ich finde es cool. Total spannend.
Ja. Ja.
Genau, ich bin dann den Weg jetzt nicht mehr so oft weitergegangen, aber ich finde es ein total geiles Feld.
Hypnose ist ja auch nicht gleich Hypnose, ne? Also wenn ich gucke mich ja auch immer um, was machen andere und merke dann halt, dass ich schon viele Sachen halt aus dem NLP, aus der Systemik, aus all den Sachen, was ich halt sonst noch gelernt habe, damit reinbringe. Und gerade ganz viel über, du hast es gerade so gesagt mit der Atmung. Warum funktioniert das? Weil unser Gehirn die Sprache versteht. Weil das etwas ist, was das Gehirn sowieso benutzt. Es ist verknüpft mit Parasympathikus, Sympathikus. Ja, wenn du die Atmung veränderst, weiß dein Nervensystem, okay, ne, ich verstehe es. Wenn ich mir das nur sage, die bewusste Sprache wird halt nicht so verstanden. Und wenn man halt in diesem Zustand der nach innen gewandten Aufmerksamkeit, so nenne ich das eigentlich viel lieber als Hypnose, weil das immer so ein Magic, so, ne, man hat so eine Zaubershow direkt im Kopf, der nach innen gewandten Aufmerksamkeit ist, dann kann man halt gucken, welche Verknüpfungen haben sich da eigentlich gebildet, weil dein System weiß es ja. Sonst würde es das ja nicht drücken, ne, jedes Mal, wenn was ist. Und man kann halt die Bewertungsstrukturen wirklich verändern. Denn wie ich zu etwas stehe, ist einfach eine innere ein Bewertungssystem, ne? Weil wenn ich innerhalb von einer Sekunde wissen muss, ist es, oder ein Bruchteil einer Sekunde, mag ich das oder mag ich das nicht, ne? Kann ich hingehen oder muss ich weglaufen? Dann muss ja mein Gehirn auf etwas zugreifen, aus der Vergangenheit eine Kodierung zurückgreifen. Und auf diese Kodierung kann man halt zugreifen. Und das ist zurückgreifen. Und so kann man halt lernen, oder lernen ist das falsche Wort. So kann das Gehirn begreifen, genauso wie du das atmest, ist halt nur eine Sache. Gibt noch ganz, ganz viele Sachen und wahrscheinlich auch in der Therapieform, die du da anwendest. Ich glaube, dass einige Sachen vielleicht gar nicht so anders sind. Ich finde, viele Sachen gibt es ja Parallelen und übergreifend, überlappende Themen. Ne? Aber das ist halt wirklich, finde ich, Hypnose, I love it. Ich liebe innere Arbeit. Das ist so cool. Ne?
Ich glaube, dafür sind wir beide sehr begeistert. Ja. Und ich gebe dir vollkommen recht. Also, Simone, ich glaube, am Ende beschäftigt sich die Therapie, die Hypnose immer mit dem Gleichen. Manchmal sind die Wege dorthin ein bisschen anders, aber Menschen die dort damit arbeiten, die andere Menschen an die Hand nehmen und quasi in ihr inneres Erleben führen und dort einen Umgang lehren mit dem, was da ihnen vorgeht. Und am meisten gehen uns ja Gedanken vor, Empfindungen, aber alles wird am Ende in Gefühle umgesetzt. Das heißt, wir helfen Menschen zu fühlen. Und auf diesem Weg zu begleiten und alte Sachen aufzuräumen, neue Sachen zu entwickeln, zu etablieren und zu ihrer eigenen inneren Wirklichkeit und Kraft zu kommen.
Für mich hat sich in der Arbeit mit Menschen auch viel verändert, seitdem ich meine Gefühle anders wahrnehme. Ich weiß nicht, wie das für dich ist, ob du du arbeitest auch mit Menschen. Als Psychologe muss das ja nicht zwangsläufig therapeutisch sein, ne? Deswegen. Aber ich merke zum Beispiel, dass ich viel zeige, was mich berührt in dem Moment, ohne. Und ich weiß, es ist nicht meins gerade in dem Moment, ne? Aber dadurch, dass ich den Kontakt spüre und die Gefühle spüre von dem anderen und ihm das zeige, indem man mitgehe, haben sich Räume geöffnet, die vorher nicht so da waren, wenn man lernt ja um die professionelle Distanz. Und ich glaube, das wird falsch verstanden, die professionelle Distanz. Das ist was, manchmal was heißt es, zu kognitiv zu sein. Und ich glaube, wenn man gut angebunden ist mit seinen Gefühlen, dann geht es, kann man auch mit dem anderen mitfühlen, ohne ins Mitleiden zu gehen. Verstehst du?
Ja, 100%. Also ich glaube, es ist eine ganz, ganz wichtige Qualität als Mensch, der mit anderen Menschen arbeitet. Und für mich muss es nicht immer irgendwie ein Psychotherapeut, eine Psychotherapeutin, Psychologin, Psychologe sein, sondern einfach jemand, der das tut und der das auch aus einer guten Intention tut. Dieses Mitfühlen ist ganz, ganz wichtig, weil das zeigt dem anderen, das, was du gerade machst, A, berührt mich und wir bauen eine Verbindung auf und in dieser Verbindung fühle ich mich nicht so einsam. Und das Zweite, was es zeigt, ist, es ist in Ordnung und es ist auch, darf auch sein und es ist richtig, dass du gerade fühlst. Und das gibt dem Ganzen wie eine Umarmung nochmal, eine innerliche und eine Wertschätzung. Und das gibt ja ganz, ganz vielen einfach auch Halt. Und das sage ich auch immer in Situationen, wo jemand Halt braucht. Die meisten Menschen sind ja ganz, ganz schnell darin, Ratschlag zu geben. Und sagen, so und so könntest du es tun. Und speziell Männer meinen immer, dass irgendwas gebraucht wird von ihnen und sind dann, naja, aber du könntest doch jetzt mal so und so. Und die meisten Menschen, denen das widerfährt, und ich spreche es genauso aus, weil es ganz schön krass ist eigentlich, empfinden, dass der andere A, nicht wirklich da ist in dem Moment, weil er ist ja schon wieder bei der Lösung. Und sie fühlen auch keine Verbindung. Und ich empfehle immer, wenn jemand ganz schnell dabei ist, einen Ratschlag zu geben, mal innezuhalten und sich mit dem Gefühl des anderen zu verbinden und zu gucken, was resoniert in mir. Und gute Freunde und ich machen es tatsächlich so, und das finde ich ist auch das Wichtige, wir sitzen zusammen im Regen, so nenne ich das, dass es gar nicht so viel braucht, wenn es jemandem gerade schlecht geht, außer mal zu fühlen, wie geht's dem. Und man kann auch, und viele Leute können ja das Gefühl in sich nicht so gut zulassen und sagen, hey, ich merke gerade, dass mir voll viel Traurigkeit aufkommt, ich weiß gar nicht, was ich tun kann gerade, diese Hilflosigkeit spüre ich, aber ich bin jetzt da mit dir und sitze hier einfach mal.
Ich habe auch die Erfahrung gemacht manchmal, auch wenn ich mit Paaren gearbeitet habe, dass wenn die gesagt haben in dem Moment, ich fühle mich gerade genauso hilflos wie du, dass das den Raum geöffnet hat, anstatt wenn der Mann, also oder wenn einer, ich kenne auch viele Frauen, die das können, ne? Ich glaube, diese Klischees, es gibt Tendenzen, aber ich habe festgestellt, Männer und Frauen können beide Strategien, ist gar kein Problem. Und ich glaube aber, das ist halt die Angst vor der Ohnmacht und Hilflosigkeit. Und dadurch kommen die Ratschläge. Ich will mich mit dem Gefühl ja nicht verbinden. Und deswegen muss es einen Tipp geben, Tipp geben, Tipp geben. Mhm. Kann auch ein Hinweis für mich sein, warum lehne ich das eigentlich so ab? Diese Gefühl, also bei mir war es Bedürftigkeit, das Gefühl von Bedürftigkeit. Mhm. Und dass ich mich bedürftig fühlen kann, aber gar nicht bedürftig sein muss. Dass ich mich hilflos fühlen kann, aber gar nicht hilflos bin. Dass ich mich ohnmächtig fühlen kann, aber gar nicht ohnmächtig bin. Und diese Akzeptanz und diese Erkenntnis führt dazu, dass du dem anderen zuhören kannst und dass du mitfühlen kannst. Ne? Also, wie gesagt, nicht mitleiden, ne, sondern mitfühlen. Und ich glaube, das hat einen riesen Shift gegeben für mich in meiner Arbeit. Deswegen auch alle, die mit Menschen arbeiten, sollten unbedingt dein Buch kaufen. Weil nur weil du es gelernt hast, heißt es nicht, dass du mit deinen Gefühlen verbunden bist. Also im Gegenteil. Ne?
Also, ja, das ist auch für mich immer das Wichtige als Psychologe. Ich möchte nicht nur darüber reden, sondern ich möchte es selber leben, erfahren, gucken, wie fühlen sich meine inneren dunklen Räume auch an. Ich möchte bis an die letzte Sackgasse in mir gehen und merken, das ist keine Sackgasse, sondern da tun sich wieder 10 Wege auf. Ich möchte alles erfahren und ich glaube, das ist auch das, was ich in meinem Buch beschreibe. Einmal die Erfahrung und darum teile ich auch so persönliche Erlebnisse und das ist eher, glaube ich, ungewöhnlich und ich habe mich auch gefragt, ist das vielleicht ein bisschen zu persönlich und was denken dann die Leute von mir und ich teile da ganz, ganz krasse Geschichten, aber für mich ist es nicht so wichtig am Ende, was jemand von mir hält, sondern ob er dann beim Lesen die Erfahrung für sich machen kann und sagen kann, da wird eine Erinnerung von mir hochgeholt, da wird ein bestimmtes Gefühl ausgelöst, weil es soll am Ende eine Reise sein, dieses Buch, wo wir fühlen können und wo wir aber auch wissen, kombinieren können, weil nur beides zusammen ist dann wertvoll, um etwas in seinem eigenen Leben in die Hand zu nehmen und das Leben zu führen, was wir wollen.
Soll ich dir das sagen? Ich glaube, das wird der Erfolg deines Buches sein. Das Persönliche. Weil ich habe immer gesagt, als meine Kinder zum Beispiel im pubertären Alter waren, im Lehrbuch liest sich das schöner. Ne? Das ist halt was ganz anderes, wenn du wirklich was Persönliches teilst, das untermauerst ja gerne, auch Techniken gibst, aber zeigst, ich bin ein Mensch und ich fühle das und das war mein Weg. Ich glaube, das macht Menschen, öffnet Menschen dafür. Ne? Mein erstes Buch hieß ja Die entspannte Familie, wie man aus einer Mücke keinen Elefanten macht. Und da habe ich auch ganz viele Beispiele von mir und meinen Kindern. Ich habe sie gefragt, ob es darf, weil letztlich sind es ja auch ihre Geschichten. Das ist ja dann auch nochmal schwierig irgendwie. Mhm. Und ich erzähle da auch ein Erlebnis, was bei mir sehr schambehaftet ist, also das ist eigentlich das schlimmste Erziehungserlebnis, was ich für mich definiere. Mein Sohn wird wahrscheinlich andere Sachen sagen, aber wo ich meinen Sohn ohrfeige. Ne? Und ich weiß, der war auch ganz klein noch, 2,5 Jahre damals. Und ich erzähle dann, was mir in dem Moment passiert ist, wie wir damit umgegangen sind und was ich für mich als Strategie entwickelt habe, dass das nicht mehr passiert. Weil genau diesen Raum habe ich angefangen einzubauen. Und ich glaube aber, dass diese persönlichen Geschichten das machen, das nahbar machen und auch Möglichkeitsräume schaffen. Weil man denkt oft, ja, das hört sich alles so theoretisch so toll an. Aber für mich ist es halt eben gefühlt anders. Und ich glaube, in dem Moment, wo du das so schön, was heißt schön, aber wo du so offen bist, wie es in der Erfahrung ist, nicht nur in der Theorie, ich glaube, das schafft wirklich die Verbindung. Ah, ich freue mich schon drauf, es zu lesen.
Ja, cool. Also das, was du sagst, 100% unterstreiche ich, und das ist ein Geschenk. Was natürlich auch wieder mit der eigenen Scham ganz klar in Verbindung steht. Ne? Also wer möchte das schon über sich in der Welt wissen, dass das andere wissen? Ich hatte ein Erlebnis, was ich geteilt habe, wo ich meine Ex-Freundin betrogen hatte und ich bin dem auf den Grund gegangen. Weil ganz oft denken wir, hey, wir sind irgendwie angezogen von einer anderen Person, aber dass wir jemand anders hintergehen, hat ganz häufig auch was mit unseren Ängsten, die wir in uns tragen, zu tun. Und ich glaube, erst wenn wir das erkennen, können wir wirklich dem Thema entgegentreten und sagen, ich möchte dafür in Zukunft eine Lösung finden oder dem anders begegnen können.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass das Menschen Mut macht. A, dass man nicht so tut, als wäre man perfekt. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass wir alle Menschen sind, dass wir alle unsere Erfahrungen machen. Ich will es gar nicht Fehler nennen, sondern unsere Erfahrungen machen. Und dann ist halt die Frage, wie reflektieren wir unsere Erfahrungen und was machen wir daraus? Ne? Erfahrungen sind halt wertvoll, wenn ich sie auch für Wachstum nutze, für mein persönliches Wachstum nutze. Ich meine jetzt nicht für die Karriereleiter im Außen, sondern für mich als Mensch. Denn ich glaube, am Ende zählt auch nicht die Karriereleiter, sondern am Ende unseres Lebens stehen die persönlichen Erfahrungen, unser persönliches Wachstum, ne? Und die Beziehung, die wir leben. Ne? Du hast ja, gesagt, du wolltest länger Vater sein. Das fand ich sehr...
Ja, und ich meine, das, was du gerade gesagt hast, ist 1:1 das, was in der längsten Langzeitstudie der Welt herausgefunden wurde. Da wurden Menschen von ihrer Geburt bis zu ihrem Tod begleitet und befragt. Und aber es wurde auch auf physischer und psychologischer Ebene getestet. Was führt denn dazu, dass wir weniger Alzheimer haben, dass wir weniger Bluthochdruck haben, dass wir länger leben, dass wir am Ende sagen, das war ein erfülltes Leben. Ich glaube, es geht gar nicht so darum, dass wir nur ein glückliches Leben leben, sondern es geht für mich um die Erfüllung. Und diese Langzeitstudie zeigt immer noch, weil die läuft noch, und hat auch gezeigt, dass es die Beziehung ist, die wir zu uns führen, die Beziehung, die wir zu anderen führen, und ob wir Sinn in unserem Leben erfahren. Das heißt, das, was wir tun, als sinnhaft beurteilen. Das sind die drei Komponenten, die letzten Endes für ein erfülltes Leben sorgen. Und ich glaube, für alle drei sind essentiell unsere Gefühle. Wenn wir die nicht haben, erfahren wir keinen Sinn. Wenn wir die nicht haben, können wir keine gesunde Beziehung zu anderen aufbauen. Wenn wir die nicht haben, können wir vor allem uns selber nicht spüren und keine Beziehung zu uns führen, weil wir unsere Sprache nicht sprechen.
Ja. Ach, das war doch ein schönes Schlusswort, oder, Lukas?
Ja, also von mir aus können wir noch so 2 Stunden weitermachen. Also ich, wenn ich gar nicht weiß, wo ich bin oder wie die Zeit vergeht, dann nennen wir das ja Flow. Das ist ja auf jeden Fall das Erlebnis. Also danke für deine tollen Fragen und genau, ich merke einfach, wie ich so da einsteige. Und ich kann vielleicht nochmal zum Schluss sagen, ne, ich habe das Buch nicht nur für Menschen geschrieben, die es dann letzten Endes lesen werden, sondern ich merke, es war eine der wichtigsten Erfahrungen, die ich für mich gemacht habe, diese Werkzeuge des Lebens an die Hand zu nehmen und selber anzuwenden. Und das mache ich heute, hier und jetzt, jeden Tag bei der Arbeit, in meinem Privatleben. Mich nicht mehr so ausgeliefert fühlen und aber auch viel mehr entscheiden, wie möchte ich mein Leben gestalten. Und das ist so eine Qualität. Und ich kann nicht sagen, dass ich jeden Moment meines Lebens absolut glücklich bin, aber ich kann sagen, dass ich mit diesen Herausforderungen des Lebens viel, viel besser umgehen kann und mich angebunden fühle. Also ich fühle mich heute viel, viel mehr in Beziehung zu mir selbst und zu anderen.
Ja, sehr schön, sehr schön. Ich sage immer, ein EKG, das so ist, will keiner haben, ne? Und das ist, wenn du nur auf einem Emotionslevel bist, ne? Ist das nichts anderes, ne?
100%.
Okay. Lukas, ich danke dir von Herzen. Wir verlinken natürlich auch alles in den Shownotes unten nochmal. Und es gibt was Tolles zu gewinnen, nämlich dreimal das Buch von Lukas. Zeig es mal in die Kamera, genau. Vielen, vielen Dank. Die Verlosung wird auf Instagram stattfinden. Alle Bedingungen wirst du auch da finden. Im Intro und im Outro werde ich ja noch die entsprechenden Sachen dann, das ist nämlich gerade spontan entstanden. Und ich danke dir sehr. Und schreibt uns dann auf jeden Fall, wie es war. Und auch dem Lukas eine Rezension davon. Ja, das ist immer wertvoll für uns, ein tolles Feedback für uns auch nochmal. Okay, danke dir, Lukas.
Ja, danke, Simone, für das schöne Interview.
Das war das Interview mit Lukas und ich hoffe, du bist genauso neugierig geworden auf das Buch, wie ich es bin. Ich werde auf jeden Fall reinlesen, sobald es jetzt erscheint. Ich freue mich schon drauf und kann dir nur sagen, sich mit seinen eigenen Gefühlen zu beschäftigen, ist das Wertvollste und Wichtigste, was wir tun können, denn wir bekommen die Kontrolle zurück. Denn Gefühle steuern uns und unser Handeln und unsere Wahrnehmung. Und darüber Bescheid zu wissen, darüber einen Zugang zu bekommen, schafft innere Zufriedenheit. Ich wünsche dir jetzt einen ganz, ganz wundervollen Tag, egal wo du gerade bist, egal was du gerade machst. Fühl dich von Herzen umarmt. Deine Simone.